ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Und was passiert mit einem Baby, wenn es schreit und keiner kommt? Es denkt, es stirbt, weil es faktisch so ist. Also das Baby kann ja nicht einordnen, ach, die kommt jetzt, die ist jetzt nur kurz drüben und wenn ich jetzt Hunger habe, dann kommt die irgendwann. Sondern das Baby lebt im Hier und Jetzt und denkt, scheiße, ich kann mich nicht selber, also ne, die Psyche denkt das, ich kann mich nicht selber füttern, ich kann nicht selber hier weg, wenn was passiert und so weiter. Und braucht halt wirklich existenziell diese Mutter. Und wenn die nicht da ist, dann wird man davon einfach traumatisiert.
Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Extreme Stimmungsschwankungen, Panikattacken bis hin zu Todesängsten. Franziska leidet an einer Persönlichkeitsstörung. Ihr Leben ist eine anstrengende Achterbahn der Gefühle. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt Franziska mir ihre Geschichte. Diese könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden. Franziska, was ist dein Schicksal?
Meine Borderline-Störung, unter der ich leide, also das ist das, was mich ganz dolle prägt. Ich glaube, wenn die Leute den Begriff hören, können sie entweder gar nichts damit anfangen oder denken, oh, das sind doch die, die sich ritzen, die sich schon mal so ein bisschen eingehender damit befasst haben. Die denken, wir sind super manipulativ und alles und haben eher ein schlechtes Bild davon. Aber es gehört natürlich viel, viel mehr dazu als, ja, es ist auch tatsächlich so eine Diagnose, die sehr umfangreich ist und sich schlecht kurz fassen lässt. So das Kernthema ist eigentlich diese emotionale Instabilität. Also dass man quasi von einer Stimmung immer so in die nächste fällt. Quasi wie bei einem kleinen Kind. Normale Menschen, die sind immer irgendwo so auf der Mittellinie unterwegs. Und wenn was Schlechtes passiert, dann fühlt man sich traurig und was Gutes passiert, dann fühlt man sich besser. Und bei Borderlinern ist das halt alles so mal 10 auf der Gefühlsskala. Und das macht es sehr oft einfach schwer, die eigenen Emotionen irgendwie zu regulieren. Also, dass man wieder auf dieses Normal kommt und äußert sich oft dann halt so, dass man ja immer sehr aufbrausend ist, ne, oder halt immer sehr, sehr traurig und von allem einfach viel, von allem einfach sehr extrem. Und das ist natürlich für jemanden, der betroffen ist, nicht so einfach auszuhalten.
Das klingt nicht nur anstrengend, das ist es für die Betroffenen auch.
Ich bin auch echt immer extrem müde, weil obwohl ich gut therapiert bin und medikamentös eingestellt, kämpft man natürlich den ganzen Tag damit. Wenn man nicht therapiert ist und das alles voll rauslässt, glaube ich, dass es extrem anstrengend ist, auch für Leute im Umfeld. Bei mir ist es ja aber so, ich kann nur von mir sprechen, aber ich weiß ja, wenn mein Gefühlsausbruch gerade nicht angebracht ist. Ne? Ich weiß ja zum Beispiel, wenn meine Freundin zu spät kommt, dass es jetzt nicht gerechtfertigt ist, die da anzuschreien und aufzustehen und zu gehen. So, das weiß ich und deshalb mache ich das dann eher mit mir aus und versuche das runterzuschlucken. Und bei dem Gegenüber kommt dann eher an, dass ich gerade irgendwie abgenervt bin. Also ich persönlich versuche das dann irgendwie zu beherrschen. Und das ist wirklich sehr anstrengend. Also meine Gefühle sind so am Brodeln, dass ich, ja, ausrasten könnte.
Borderline-Störung. Jeder von uns hat diesen Begriff schon einmal gehört. Ich möchte von Franziska wissen, was das genau bedeutet.
Ich weiß, dass meine Therapeutin mir gesagt hat, dass man diese Persönlichkeitsstörungen oder psychische Krankheiten ja immer einordnet in eine neurotische oder eine psychotische Störung und die Borderliner befinden sich quasi direkt auf der Grenzlinie zwischen neurotisch und psychotisch, dass wir eben auch diese Dissoziationserlebnisse haben. Also dass man quasi, wenn man gefühlsmäßig extrem bedroht ist und man zum Beispiel so etwas wie ganz schlimme Angst empfindet, dann spaltet sich quasi die Psyche ab und stellt sich tot. Man hat dann quasi so das Gefühl, man ist wie in so einem Film. Ich schaue einen Film und ich bin gerade gar nicht mehr da in so einer Situation, wo ich extrem gestresst bin. Und das ist halt schon so ein bisschen so ein psychotisches Erlebnis. Und ich glaube, deswegen nennt man das Borderline, man's Grenzlinie zwischen Psychose und Neurose irgendwo ist.
Franziska merkt in der Pubertät, dass bei ihr irgendetwas anders ist als bei den anderen Gleichaltrigen. Da in der Pubertät aber vieles anders ist, fällt es Franziska anfangs auch gar nicht so leicht, selbst festzustellen, was normal ist und was nicht.
Ich glaube, das war so im Teenie-Alter tatsächlich, weil das dann natürlich auch erst sich so richtig äußert, wenn man sich verliebt und wenn dann auch dieses Abhängigkeitsding mit dazu kommt. dann wird das sehr, sehr schlimm. Und ich habe eben ja viel da mit meinen Freundinnen auch so geredet und habe immer gedacht, so, ey, warum geht es denen nicht so schlecht wie mir? Am Anfang dachte ich, okay, das ist normal. Und dadurch, dass ich dann mich mit Freundinnen oft ausgetauscht habe, habe ich so gemerkt, nee, irgendwie fühlen die sich anders. Und als ich dann meinen ersten Freund hatte, und das war auch sehr, sehr schwierig, es mit dem und das auseinanderging, da habe ich dann auch gesagt, so, also ich kann einfach nicht mehr. Und ich wusste auch irgendwann, es ist nicht normal, dass ich nicht mehr aufstehen und in die Schule gehen kann oder dass ich mich die ganze Zeit ritze oder dass ich jeden Tag eigentlich nur am Heulen bin und mich auf gar nichts mehr konzentrieren kann. Das merkt man ja dann schon, dass das nicht so sein sollte.
Der Impuls, sich Hilfe zu holen, kommt nicht aus dem Umfeld. Franziska formuliert ihn gegenüber ihren Eltern selbst.
Ich möchte gern zum Psychologen gehen und ich brauche halt Hilfe. Und meine Eltern sind so, ja, meine Mutter hält sich da eher raus und mein Papa war immer so ein bisschen hilflos. Also der wusste überhaupt nicht, was tun. Und es war schon immer so, dass ich sehr stark gewirkt habe und auch einen sehr starken Kopf. Und meine Eltern dachten halt immer, ja, die Franzi macht schon. Und deswegen ging das auch von mir aus, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt Hilfe haben. Und dann meine Tante hat da irgendwie so einen Kontakt, dann bin ich da hingegangen. Der Arzt hat mich dann weitergeschickt zur Jugendpsychologin. Das waren einfach schlechte Therapeuten. Also so wie es in jedem Beruf schwarze Schafe gibt, bin ich auch an viele schwarze Schafe in der Psychologie geraten. Und die hat dann gar nicht so richtig, glaube ich, den Ernst der Lage erkannt. Und dann der Psychiatrie hat man da natürlich so eine sich entwickelte Diagnose bekommen. Also als ich da in der Klinik war, war ich 16 und man darf Jugendlichen keine Diagnosen stellen, weil sich die Persönlichkeit quasi noch entwickelt. Diagnosen sind sowieso ja einfach ein schwieriges Thema, weil was ist Charakter, was ist jetzt pathologisch und das kann man immer ganz schlecht sagen. Und meine Therapeutin, bei der ich letztendlich auch gelandet bin, die hält auch nicht so viel von Diagnosen, weil die sagt, man muss halt immer den Gesamtpatienten betrachten. Und deswegen haben die dann in der Klinik eben schon diese Tests gemacht, die man auch mit Erwachsenen macht und meinten dann, ja, die Franziska entwickelt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil die noch nicht sagen durften, sie hat das. Ja, aber so richtig begriffen habe ich das erst so mit Anfang 20. Weil auch in der Psychiatrie die nicht so viel gemacht haben. Ne? Das ist eher so eine, naja, Aufbewahrungsstation, würde ich sagen. Aber wirklich geholfen hat das nicht.
Die Probleme spitzen sich zu, als Franziska nach dem Abitur das Elternhaus verlässt.
Dann bin ich nach München gezogen und habe da studiert und dann war ich halt auch sehr alleine. Und die Psyche muss halt sich irgendwo irgendwelche Anker suchen, wenn man gar nicht mehr klarkommt. Dann passiert sowas wie eine Panikattacke. Einfach, wenn man diese tiefe Angst, die in einem ist oder so, was bei mir tatsächlich diese Baby-Todesangst ist, die mir Probleme bereitet, das muss irgendwo raus. Und bei mir war das dann halt so, dass sich das dann zum Beispiel auf Essen übertragen hat. Also, dass ich habe tatsächlich Allergien gegen Steinobst und Nüsse und das wusste ich, aber ich habe das jahrelang trotzdem gegessen und bin nicht daran gestorben. Also es hat mal im Mund gejuckt oder so. Und irgendwann sitze ich in der U-Bahn in München und esse halt so ein Schokocroissant und dann denke ich so, Moment, das schmeckt irgendwie so nussig, diese Füllung, weil da sind ja auch bestimmt irgendwie Nüsse verarbeitet. Und dann dachte ich so, Moment, ich bin doch allergisch gegen Nüsse und das schmeckt ja jetzt nussiger als sonst und nicht, dass jetzt irgendwie ich davon so einen Allergieschock krieg oder so. Also das dachte ich wirklich rational. Und dann kommt Herzrasen, dann kriegt man schwitzige Hände, dann denkt man, ne, dann denkt man ja wirklich, scheiße, ich krieg jetzt diesen Schock. Und dann steigert man sich natürlich als Rest daran. Ich kriege jetzt gerade einen Allergieschock. Oh mein Gott, was mache ich? Schnell raus und keine Ahnung. Und das hatte ich dann zuerst bei so Nüssen. Und das ging sehr schnell, dass sich das auf alles Mögliche übertragen hat. Ich konnte irgendwann gar nichts mehr essen, was aus der Natur kam, weil ich dachte, oh, ich bin gegen Steinobst allergisch und gegen Nüsse. Bestimmt bin ich gegen alles irgendwie allergisch, was so natürlich ist, weil ich habe ja auch Heuschnupfen. Dann konnte ich irgendwann auch keine Pizza mehr essen, weil da Tomatensauce drauf war, die aus Tomaten gemacht wurde. Und habe jedes Mal dann Herzrasen gekriegt und dann habe ich auch mir wieder Hilfe gesucht und bin dann über Kassenärztliche Vereinigung und was weiß ich, was alles nichts bringt. Ich war ja dann auch in München mehrmals in der Klinik, hat alles nichts gebracht. Aber irgendwann bin ich an so ein Institut gekommen, das nennt sich MAP in München. Und die haben dann tatsächlich mich zu meiner jetzigen wirklich helfenden Therapeutin geschickt.
Franziska wird in der folgenden Therapie behutsam mit ihren Ängsten konfrontiert.
Und meine Therapeutin saß dann am Anfang da. Und dann musste ich irgendwas mitbringen zum Essen, was mir Angst macht. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt nehmen Sie mal einen Bissen und wenn irgendwas passiert, ich rufe sofort den Notarzt, ihm kann nichts passieren und so schnell geht das nicht, dass man daran stirbt und hat das halt wirklich diese Angst ernst genommen, auch wenn die so abwegig war und ich wusste ja auch, ich sterbe nicht, wenn ich da reinbeiße. Und dann habe ich einen Bissen genommen und habe gemerkt, ah, okay, es passiert nichts und so haben wir halt uns da langsam rangetastet. Ich war da am Anfang 3-mal in der Woche wirklich und dann natürlich muss man das immer wieder erklären, ne? Und dann geht man ja so durchs Leben mit diesen Therapeuten und dann passieren immer wieder Dinge, die eben darauf zurückzuführen sind und dann erklärt sie das wieder und wieder und wieder und man versteht das dann und dann weiß man, ah, deshalb ist das so und dann kann man diese Dinge auch bearbeiten.
Franziska verfolgt gemeinsam mit ihrer Therapeutin die Störung zurück bis in ihre Kindheit. Franziska merkt, dass ihr das Grundvertrauen in die Welt fehlt.
Normalerweise tragen Menschen ihre Eltern quasi in sich als diese Sicherheit. Und wenn das eben nicht da ist, dann geht man halt immer so, haha, so durchs Leben. Gleich bringt mich alles um. Und eben dieses enge Gefühl und diese, also wirklich Todesangst. Das war diese Todesangst, die ich als Baby gefühlt habe, die da raus wollte. Und da ich so dekompensiert war, musste die an die Oberfläche kommen. Und dann haben sich eben diese Panikattacken entwickelt.
Im Zentrum von Franziskas Betrachtung steht das Verhältnis zu ihren Eltern, die Hilflosigkeit des Vaters und vor allem die problematische Beziehung zur Mutter.
Der Kern auch der Borderline-Störung ist ja irgendwie, dass man ein Leben lang nach dieser symbiotischen Beziehung zu seiner Mutter sucht, auch die man nie hatte, sag ich jetzt mal. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich ein Schreibaby war und meine Mutter war damit maßlos überfordert und hat dann öfter mich auch einfach ausschreien lassen. Also mich irgendwo hingelegt und die Tür zugemacht und fertig. Und konnte halt nicht so richtig anscheinend eine Bindung zu mir aufbauen. Und ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, weiß ja irgendwie noch gar nicht, dass es jetzt nicht mehr mit der Mutter verbunden ist und lebt dann in den ersten Wochen, Monaten sozusagen in einer Symbiose mit dieser Mutter. Ja, es wird gestillt, muss immer getragen werden, um eben diese sicheren Grenzen und diese stabile Psyche auch zu entwickeln. Und das ist bei mir halt nicht passiert, weil meine Mutter diese Bindung eben einfach emotional nicht aufbauen konnte. Und hinzu kam halt, dass ich oft schreiend liegen gelassen wurde. Und was passiert mit einem Baby, wenn es schreit und keiner kommt? Es denkt, es stirbt, weil es faktisch so ist. Also das Baby kann ja nicht einordnen, ach, die kommt jetzt, die ist jetzt nur kurz drüben und wenn ich jetzt Hunger habe, dann kommt die irgendwann. Sondern das Baby lebt im Hier und Jetzt und denkt, scheiße, ich kann mich nicht selber, also ne, die Psyche denkt das, ich kann mich nicht selber füttern, ich kann nicht selber hier weg, wenn was passiert und so weiter. Und braucht halt wirklich existenziell diese Mutter. Und wenn die nicht da ist, dann wird man davon einfach traumatisiert.
Verbitterung über das damalige Verhalten der eigenen Mutter spürt Franziska nicht.
Ich mache ihr überhaupt keine Vorwürfe, weil ich sie kenne und weil ich weiß, dass sie überfordert war und dass sie es nicht besser konnte. Es ist ja nicht, dass sie es nicht wollte. Dazu war ich natürlich sicherlich ein schwieriges Kind. Ich bin immer noch ein schwieriger Mensch und dafür mache ich ihr keine Vorwürfe und das sage ich auch immer wieder. Aber ich mache ihr Vorwürfe, dass sie es jetzt nicht besser machen möchte. Das tatsächlich, ja, weil sie sich einfach aus allem raushält. Und ich ihr sehr oft angeboten habe, dass wir das klären, dass wir darüber reden, dass sie auch in Therapie geht und so weiter, weil offensichtlich hat sie ja auch ein Problem, sonst müsste sie nicht so viel kompensieren, dass sie sich nicht um Kinder kümmern kann. Ja, und ich habe ihr auch immer ganz deutlich gesagt, ich mache dir überhaupt keine Vorwürfe aus dem, was war und wie das alles gelaufen ist, aber ich möchte, dass du es ab jetzt besser machst und das macht sie halt nicht.
Und deshalb hat Franziska den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen.
Vielleicht mal zum Geburtstag eine WhatsApp-Nachricht, aber das war's dann auch. Also meiner Meinung nach habe ich es oft genug versucht. Sie sagt natürlich, ich bin das Problem und sie verdrängt das auch alles. Also sie hat auch immer gesagt, ah, du hast nur Liebeskummer oder du bist halt schwierig. Und immer wenn wir da drauf kommen, geht sie halt sofort in Verteidigungshaltung. Ich sage, ich weiß, du kannst nichts dafür und ich mache dir keine Vorwürfe. Und sie stellt sich dann hin, immer bin ich schuld und du sagst, immer bin ich es. Und das stimmt ja gar nicht. Also das denke ich gar nicht, aber sie sieht das so nicht. Die geht sofort in diese Verteidigungshaltung und kommt da nicht raus und tut so, als würde ich sie angreifen, was ich aber nicht tue. Wie soll ich dann mit ihr auf den grünen Zweig kommen?
Franziska kompensiert den Verlust von Nähe und Beziehung heute anders.
Durch mein Pferd gerade. Durch mein Pferd, an das ich mich auch emotional sehr stark binde. Das ist sehr doll emotional behaftet. Dadurch, dass ich mich eben sehr viel ablenke, also was ich gar nicht haben kann, ist halt nichts tun und Ruhe, sondern ich habe immer irgendwas im Hintergrund laufen oder drei Dinge gleichzeitig, auf die ich mich konzentriere, dass ich eben diesen Schmerz nicht so doll spüre. Und wenn ich bei meinem Pferd bin und da muss man ja auch sehr achtsam sein und sehr ja fokussiert und so komme ich halt durch den Tag. Also das meine ich mit, es geht mir gut so. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag heulend im Bett liege, aber ich kann auch nicht mal einfach nichts tun, weil dann wird es mir sehr schlecht gehen. Medikamente nehme ich schon seit ungefähr 10 Jahren, halt gegen Depressionen. Also gegen Borderline kann man ja keine Medikamente nehmen. Das ist eine Persönlichkeitsstörung. Aber dadurch, dass man eben dann das Leben sich so schwierig gestaltet, wird man eben auch schnell depressiv. Und dagegen nehme ich Medikamente, um eben diese schlimmen Löcher, in die man fällt, so ein bisschen zu vermeiden. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Mir geht es soweit gut, aber es ist immer schwierig, sagen wir es mal so.
Ein Pferd kann am Ende aber einen Menschen nicht ersetzen. Das weiß auch Franziska. Und gerade bei einer Borderline-Störung spürt man genau das ganz besonders, das Fehlen menschlicher Nähe.
Dann ist es quasi so, dass jemand wie ich dann ein Leben lang nach dieser Symbiose sich sehnt. Und das findet man halt am ersten in einer Partnerschaft. Und das heißt, ich bin quasi die ganze Zeit dekompensiert und fühle mich verloren und als hätte ich halt keine richtigen Grenzen, wenn ich halt alleine bin. Ne, deshalb ist Einsamkeit und alleine sein für jemanden wie mich halt echt eigentlich eine Katastrophe, die man dann konstant kompensieren muss. Ich denke, ich bräuchte wirklich einen Partner an meiner Seite, dass ich eben nicht mehr so alleine bin, weil ich bin wirklich sehr alleine. Jetzt lebe ich in Köln. Meine ganzen sozialen Kontakte finden am Stall statt. Ich habe weder irgendwie enge Freunde, weil ich dafür keine Kapazität habe und auch ja nicht wirklich Familie. Deswegen wäre, denke ich, eine Konstante in meinem Leben sehr wichtig, dass ich eben einfach glücklich sein kann und auch mal mich fallen lassen kann und nicht immer so in diesem Wegrennmodus bin, so vor mir selbst davonlaufen. Das ist ja schon das, was ich auch immer noch mache tatsächlich, ja.
Auch wenn Franziska offen über ihre Borderline-Störung spricht, sie überfällt keinen potenziellen Partner damit.
Also ich erzähle dir natürlich nicht sofort, was mit mir los ist. Ja, wie viele Leute laufen draußen rum und haben das Gleiche und noch schlimmere Sachen und sind nicht therapiert. Und also ich denke, ich bin ja jetzt eigentlich ein ganz normaler Mensch, mit dem man auch ganz normal umgehen kann. Es ist halt tatsächlich immer irgendwie in meinem Leben so gewesen, dass es negativ ausging, ne? Dass ich jemanden kennenlerne und das läuft alles gut. Und dann habe ich halt auch so ein Beuteschema. Oh, schwierig einfach. Und meine letzte Beziehung ist jetzt 2 Jahre her und das war dann auch wieder so ein ganz blödes Ende. Und seitdem war auch nochmal ein Mann da, wo ich dachte, boah ja, ich habe mich auf den eingelassen. Ja, und das war da vor 2 Monaten, wo es mir dann wieder so ganz dolle schlecht ging. Tatsächlich sind meiner Meinung nach die Männer das Problem, weil ich mir immer welche aussuche, die nicht bereit sind, sich zu binden.
Gleichzeitig ist Franziska so reflektiert, dass sie weiß, ihre Partnerwahl hat auch immer etwas mit ihrer Vergangenheit zu tun.
Es ist ja tatsächlich so, dass man sich Beziehungsmuster aussucht, die man bereits kennt aus der Kindheit. Man sagt ja, ja, du suchst dir jemanden aus, der ist wie deine Mama. Ja, so direkt ist es nicht. Ne? Die Person muss nicht aussehen wie die Mama oder so, aber die muss dasselbe Gefühl in uns auslösen. Und wenn man sein Leben lang als Kind dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip erfahren hat, dieses ich liebe dich aber doch nicht, ich liebe dich aber doch nicht, dann sucht man sich automatisch als erwachsener Mensch das auch. Und obwohl ich das weiß, dass es so ist, kann ich es leider nicht ändern. Ich lerne Männer kennen, ich gehe raus und ich fühle mich nur von denen angezogen, die mich wirklich halt so mit Zuckerbrot und Peitsche behandeln. Und das sind meistens die, die mit sich selber nicht im Reinen sind, die selber sehr instabil unterwegs sind und die dann auch irgendwann Angst bekommen vor dem, was ich alles mitbringe. Weil ich ja dann auch sehr emotional bin und sehr viel so Liebe brauche. Und das ist für diese Männer meistens sehr beängstigend. Und dann sind die wieder weg. Ja, ich versuche immer, mein Beuteschema zu ändern. Aber man kann es ja nicht. Man kann ja nicht selber sagen, ich finde jetzt das attraktiv und das nicht mehr. Auch wenn man das noch so sehr möchte. Also man verliebt sich, worin man sich verliebt. Und man kann es ja irgendwie nicht ändern. Also und es ist tatsächlich so, dass ich fast niemanden attraktiv finde und das ist auch echt schlimm. Also ich laufe jetzt seit 2 Jahren Single rum und habe draußen in der Welt nicht einen Mann gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, oder vielleicht einen oder zwei in 2 Jahren, wo ich gesagt hätte, den finde ich attraktiv. Ja, da muss der ja auch noch Single sein und auch Interesse haben und keine Ahnung. Ja, und ich denke mal, dass das was mit Ansprüchen zu tun hat. Ich sage ja jetzt gar nicht, ich würde auch einen Bürgergeldempfänger nehmen. Mir ist das egal. Mir ist es egal, was er arbeitet. Mir ist das egal, wo er herkommt oder sonst was. Aber ich muss mich in diese Person einfach verlieben und das fällt mir unfassbar schwer. Und wenn es dann passiert, dann immer in solche.
Nach all ihren Erfahrungen hat Franziska unter anderem ein Buch geschrieben und einen eigenen Instagram-Kanal erstellt, auf dem sie über Borderline-Störungen aufklärt.
Als ich angefangen habe mit Social Media, die ersten 5, 6 Jahre, habe ich das gar nicht thematisiert. Dann habe ich gemerkt, oh, der Trend geht ein bisschen dahin, dass man das macht. Ich habe das natürlich nicht nur gemacht, um dem Trend zu folgen, sondern wirklich auch, weil es vielen Menschen hilft, wenn man einfach darüber offen redet. Das ist auf jeden Fall der eine Grund, dass ich täglich Nachrichten kriege. Ich habe dein Buch gelesen, es hat mir so geholfen. Letztens hat mir eine geschrieben, dass mein Buch ihr mehr geholfen hat als der Klinikaufenthalt und alles. Und das ist halt schon einfach sehr, sehr heilend, wenn man das so hört. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist sicherlich auch, dass Borderliner grundsätzlich gesehen werden wollen. Also wir ergreifen ganz oft Berufe wie Schauspieler, Musiker, Künstler, Influencer, wo man eben von vielen Menschen gesehen wird, weil unser Leid auch irgendwo darin besteht, dass unsere Eltern uns nicht gesehen haben, so wie wir sind. Das kommt ja nicht nur dadurch, dass ich jetzt als Baby schreien gelassen wurde, sondern das geht dann weiter in die frühe Kindheit, wo es dann immer heißt, das, was du fühlst, ist falsch, das, was du machst, ist falsch, ne? Immer die eigene Wahrnehmung in Frage stellen. Das ist mit das Schlimmste, was man machen kann mit einem Leben, die eigene Wahrnehmung in Frage stellen von einer anderen Person. Wenn konstant Leute um dich drum sind, die dir sagen, das, was du gerade fühlst, das ist gar nicht so, dann wirst du irgendwann wahnsinnig. Und das ist eben auch so ein Grund, dass man eben nicht so gesehen wird, wie man ist, sondern einem ständig auch Sachen auferlegt werden, die gar nicht wirklich stimmen. Und deshalb sind Leute wie ich auch meistens sehr offen und so, weil man einfach nur so gesehen werden möchte, wie man ist, mit allem, was man mitbringt.
Im Umgang mit ihrer Borderline-Störung wünscht sich Franziska etwas, was sich eigentlich jeder von uns von seinen Mitmenschen wünscht.
Ich denke, was halt wichtig ist, ist, dass man einfach zuhört und ernst nimmt. Und wenn ich sage, das ist für mich jetzt so schlimm, dass ich, keine Ahnung, sterben möchte, dass man dann nicht sagt, ach, so ein Quatsch, sag das doch nicht, sondern dass man sagt, ja, scheiße, was können wir tun? Oder einfach zuhört und das anerkennt. Es geht immer nur ums Anerkennen. Ja, deine Gefühle sind so und das ist okay für mich und ich glaube dir das. Das ist das Allerwichtigste. Und nicht immer zu sagen, ach nee, und eine andere Idee zu haben und eine andere Meinung, sondern zu sagen, okay, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, dass das für dich jetzt so schlimm ist, aber ich akzeptiere das.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Ich begrüße Sie hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. In unserem Podcast Raus aus der Depression spreche ich mit Prominenten über ihre Krankheit und wie sie damit umgegangen sind. Hazel Brugger war schon da, Thorsten Sträter und in der neuen Staffel der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Ich hatte mein ganzes Leben lang nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche Kommunikationsschwächen hätte oder mit Menschen nicht umgehen wollte oder könnte. Und plötzlich hatte ich Angst vor Menschen. Vor Menschen, die ich kannte und vor Menschen, die ich nicht kannte.
Meine Gäste erzählen, wie sie von ihrer Depression erfahren haben, was die Diagnose auch und vor allem für Angehörige bedeutet und wie ihnen am Ende geholfen wurde.
Mir hat geholfen, parallel dazu, fern von jedem esoterischen Hokuspokus, mich auch mit Meditation zu beschäftigen und zu befassen. Und das ist etwas, das mache ich bis heute, mit großem Vergnügen sogar, weil es einfach auch zu einer großen inneren Ruhe beiträgt.
Der Wissenschaftspodcast Raus aus der Depression ist eine Kooperation von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Hören Sie gerne mal rein. Wir freuen uns zum Beispiel natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie sonst gerne Podcasts hören.